Ja, hallo Joe, herzlich willkommen zum Interview.
Ja, hallo, der war sie du.
Ja, wir sprechen über den NTO Science Kongress, der am 3. bis 4. September in Berlin stattfinden wird und den du organisierst. Du machst das jetzt alle 2 Jahre, ich glaube der dritte Kongress, und zwar ehrenamtlich. Das heißt, du hast eine sehr starke Motivation, das zu tun, wenn du das so machst, ohne Geld damit zu verdienen. Vielleicht kannst du deine Motivation ein bisschen erklären.
Gern. Ich würde sagen, das ist so mein Beitrag zu einer besseren Welt. Ist vielleicht erstmal ein bisschen überraschend, aber ich habe in Berlin mal vor etlichen Jahren Philosophie und Politik studiert und bin da auf Rudolf Barrow gestoßen. Es war so ein Begründer der Tiefenökologie und Mitbegründer der Grünen. Und der hat damals davon gesprochen, dass die ökologische Krise auch eine Innenweltkrise des Menschen ist. Also dass das Waldsterben und die ganzen Krisen jetzt nicht nur die Folge des Kapitalismus und der Profitgier sind, also auch, aber dass er quasi die Ursachen noch tiefer legt und sagt, das hat mit einer grundlegenden Entfremdung des Menschen von der Natur zu tun, mit einer Zersplitterung und solchen Dingen. Ich habe das nicht sofort wirklich verstanden, wovon er da spricht, habe mich dann aber tiefer mit den Themen Tiefenökologie und Bewusstsein beschäftigt und bin später dann auf verschiedenste Wege gekommen, wie Meditation, Buddhismus, aber eben auch das Ayahuasca und verschiedene andere psychotrope Substanzen, die mir gezeigt haben, dass da durchaus auch sowas wie Gier, Neid und Krieg in mir ist. Ja, und dass die Idee, das nach außen zu projizieren und da im Außen politisch zu bekämpfen, nicht wirklich die Lösung sein wird, die der Planet braucht. Also insofern hat in meinem speziellen Weg haben die Entheogene oder die Psychedelika, die haben eine, man könnte sagen, eine gute Arbeit getan, die Themen in mir zu zeigen, die mir erst nicht so bewusst waren, als ich mit ein paar 20 Jahren an der Uni studiert habe. Und ich bin dann ein paar Jahre diesen Weg gegangen. Ich habe den Eindruck, für mich hat sich der Weg als sehr nützlich, auch als sehr gangbar und auch als sehr schön, teilweise sehr herausfordernd dargestellt. Und dann kommt so ganz natürlich das Bedürfnis, diesen Weg weiterzugeben, für diesen Weg, das ist ja eine Art spirituelle Tradition, auch so wie ich das sehe, irgendwie weiterzugeben. Und der erste Punkt, an den man da stößt, ist, dass er ja zu großen Teilen nicht legal ist. Und dann gibt es also einen politischen Auftrag, da ich immer auch einen politischen Hintergrund hatte, ist mir das nicht fremd, zu sagen, dann geht es jetzt erstmal darum, Bedingungen zu schaffen, dass sich da eine freie und lebendige Kultur wirklich entwickeln kann. Ja.
Ja, und dein Beitrag ist jetzt, also quasi du gibst etwas zurück. Du hast eine bestimmte Heilung oder Entwicklung erlebt für dich persönlich und willst das jetzt zurückgeben, indem du diese Möglichkeit schaffst des Kongresses.
Ich glaube, wir haben da eine Ähnlichkeit. Ich glaube, du arbeitest ja auch sehr viel oder gibst sehr viel unentgeltlich, ehrenamtlich aus Begeisterung für Jetzt TV. Und ich sage jetzt manchmal, ich leiste mir gerade den Luxus, ungefähr ein halbes Jahr unbezahlt zu arbeiten. Ja, so Arbeit ist es. Es macht auch nicht immer Freude, 20, 30, 50 E-Mails am Tag zu schreiben. Pensionen und Flüge zu buchen und nochmal das Profilbild des Speakers auszutauschen, weil es ihm jetzt nicht mehr gefällt. Es ist schon Arbeit, aber ich empfinde es eher wie ein Geschenk, wie okay, das Thema hat es noch ein bisschen schwer. Es gibt da jetzt keinen Kongress und keine Veranstaltung und keine Leute, die das so auf normalen Wege auf den Weg bringen. Es braucht noch so ein bisschen Unterstützung quasi. Albert Hofmann hat es ja mal sein Sorgenkind genannt, das LSD und die psychedelischen Drogen. Und ich leiste mir gerade den Luxus, sehr viel Zeit in so ein Projekt zu geben, wo es mir auch gar nicht wichtig ist, bezahlt zu werden, sondern da geht es mir eher darum, etwas anzuschieben, etwas in die Welt zu setzen. Und letztlich habe ich tatsächlich hauptsächlich das Gefühl, ich gebe was zurück. Und ich kann mich mal mit Dingen beschäftigen, die mir ganz sehr am Herzen liegen. Ja, so in meinem Beruf, den fand ich schön, ich bin Handwerker, ich bin Tischler, der ist auch erfüllend, wie ich jetzt merke, viel erfüllender auf einer bestimmten Ebene als diese Computerarbeit. Aber es ist jetzt inhaltlich nicht immer ganz so nah dran an den Themen, die mir am Herzen liegen. mit dem Kongress bin ich ganz nah dran an dem, was ich so als meinen Beitrag empfinde.
Du hast gerade schon dein spirituelles Interesse und deine spirituelle Ausrichtung erwähnt. Beim Kongress selber ist das ja nur ein Aspekt von vielen. Kannst du beschreiben, worum es beim Kongress überhaupt geht?
Also das Thema des Kongresses ist ja sehr allgemein gestellt. Es nennt sich Entheo Science, Let's Talk About Psychedelics. Und Entheo, vielleicht nicht sofort klar, es ist ein Wort, Entheogene als Stoffgruppe, ziemlich deckungsgleich mit dem Psychedelika, soll aber von der Wortschöpfung her eher ausdrücken, dass es um den spirituellen oder bewusstseinsorientierten Gebrauch geht. Ja. Das Feld der Psychedelika oder auch Entheogene ist sehr bunt, sehr breit und der Kongress deckt jetzt alle Felder ab. Also da geht es nicht so sehr um den Zugang, den ich persönlich hauptsächlich gewählt habe, sondern es geht letztlich darum, dass ich mir anschaue, wer arbeitet zu dem Thema, was gibt es an Wissenschaftlern, was gibt es an Therapeuten, was gibt es eben unter den Spirituellen für Leute. Die Hedonisten sind wahrscheinlich, wenn man das mal so ein bisschen in Grüppchen aufteilen will, die größte Gruppe. Also es gibt sehr viele Menschen, die Entheogene genießen, um vielleicht das Erleben von Musik oder Festivals angenehmer zu gestalten. Ja, das ist zahlenmäßig wahrscheinlich sogar die größte Gruppe. Auch da gibt es etwas zu sagen und sich auszutauschen. Das sind dann so Themen wie Safer Clubbing und was sollte man tun oder besser nicht tun, wenn man die Substanzen auf die Art nutzt. Also der Kongress ist bewusst sehr breit angesetzt, was nicht ganz einfach ist, weil einerseits ist es dann nicht ganz leicht, das Profil zu schärfen. Also Entheo Science, ist es jetzt eigentlich Wissenschaft, werde ich gefragt von strengen akademischen Wissenschaftlern. Ja. Also warum haben wir da dieses Science gewählt, wo auch Schamanen auftauchen? Ja. Leute, die auf dem ersten Blick jetzt erstmal gar nicht nach Wissenschaft aussehen. Für mich ist es trotzdem eine Wissenschaft, auch wenn es sowas wie eine innere Wissenschaft ist. Also für mich hat der Begriff im Wesentlichen was damit zu tun, kritisch zu denken, zu argumentieren statt zu glauben. Also ich würde sagen, der Kongress ist frei von Religion. Ja. Und ansonsten versucht er aber alle einzuladen, die mit dem Thema was anfangen können und in irgendeiner Form damit umgehen.
Ja. Wenn ich mir deine Seite angucke im Internet, wo die Referenten abgebildet und vorgestellt sind, dann fällt auf, dass da sehr viele Ärzte sind und Wissenschaftler. Also ist das jetzt eine spezielle Ausrichtung oder ist es generell, dass in dieser Szene sehr viel auch unter den Wissenschaftlern passiert?
Im Moment passiert sehr viel, zum Glück wieder. Also als ich vor 20 Jahren, als ich mich für diese Themen an der Uni interessiert habe, da war die Situation deutlich unbefriedigender, weil es Menschen gab, wie ich durch die eigene Erfahrung, die gesagt haben, das ist weder giftig noch macht es abhängig. Und ich vermute, die Potenziale sind sehr hoch. Warum können wir dazu nicht forschen? Und die Meinung der Politik und auch in Teilen der Wissenschaft war, naja, ist giftig und macht abhängig und hat keinen Nutzen für die Menschheit. Und übrigens forschen können wir auch nicht, weil es ist verboten. Und es war da so eine Pattsituation. Also man durfte nicht forschen, aber erst die Forschung hätte bewiesen, dass es doch ein hohes Potenzial hat. Das war so eine Art, festgefahrene Situation, in der einige Leute auch ein Stück weit frustriert und resigniert waren. Also ein großer Teil der Menschen, die damit umgehen, hat sich ja dann irgendwann in den 70er, 80ern dazu mehr entschlossen, in den Untergrund zu gehen. Also zu sagen, wir tun es dennoch, auch wenn es nicht legal ist. Die Wissenschaft braucht manchmal ein bisschen länger. Sie ist so ein bisschen wie so ein großes, träges Schiff, habe ich manchmal den Eindruck. Sie ist sehr gründlich und sehr genau. Inzwischen stehen wir an einem ganz anderen Punkt als das, was ich damals gefunden habe, als ich die Universitäten abgegrast habe, ob man zu Psychedelika oder Entheogenen irgendwas studieren kann. Heutzutage hat zum ersten Mal das Thema Bewusstsein, Bewusstheit, Philosophie des Bewusstseins, Philosophie des Geistes, hat eine neue Renaissance erlebt. Man könnte sagen, falls es sowas gibt wie so ein 200- oder 100-Jahres-Schwingen zwischen mehr materiellen Themen und mehr immateriellen Themen, scheint es gerade wieder eine Wende zu geben, dass wir irgendwie kollektiv merken, dass nur das Materielle das Glück auch nicht bringt. Und bestimmte Themen kommen jetzt wieder vor, die vor 20 Jahren nahezu verschwunden waren. Von daher gibt es gewissermaßen eine Strömung innerhalb der Wissenschaft, die jetzt nochmal nicht direkt mit unserem Thema zu tun hat, die uns zugutekommt. Außerdem gibt es gerade eine sehr, sehr begründete Hoffnung, dass wir in den nächsten 3, 4, 5 Jahren eine Legalisierung erleben werden. Der Hanf ist eigentlich so eine Art Vorreiter. Ich würde sagen, der ist schon gewissermaßen, hat sich schon befreit und es ist jetzt nur noch eine Frage der Zeit und der nächsten Schritte, die noch vollzogen werden müssen, bis wir eine recht breite Legalisierung des Hanfes erleben. Teillegalisierung auch in Europa haben wir schon. Und im Zuge dieser Veränderung ist es ja eigentlich auch ganz natürlich, dass man über die anderen Dinge, die man auch unter falschen Annahmen, wie die Wissenschaft jetzt belegt, verboten hat, gewissermaßen nochmal in eine Revision nimmt und nochmal fragt, was sind die Risiken, was sind die Chancen, können wir dazu Forschung erlauben und was sind nützliche Einsatzgebiete. Und speziell das erste Einsatzgebiet, was jetzt gewissermaßen auf der Hand liegt oder wo in den USA jetzt eine Wiederzulassung so gut aussieht, dass wir die wahrscheinlich in 5 Jahren haben, das ist das MDMA oder Ecstasy für den Fall der Therapie, der therapeutischen Behandlung, dort in den USA im Wesentlichen oder eins der effizientesten oder besten Varianten oder Fälle, in denen es angewandt wird, sind die sogenannten posttraumatischen Belastungsstörungen. Das sind Menschen, die beispielsweise aus dem Krieg wiederkehren und hier mit den Traumatisierungen zu tun haben, die sie dort erstmal weggepackt haben und die dann später in den nächsten Jahren ihre Lebensqualität enorm negativ beeinflussen. Insofern, du hast wahrscheinlich gesehen, dass wir sehr viele Therapeuten und sehr viele Mediziner da haben. Das kommt nicht ganz von ungefähr. Man könnte sagen, weil sich da gerade richtig was tut, ja, im Bereich der Kunst und im Bereich der Spiritualität, würde ich jetzt nicht sagen, dass es so ganz viel revolutionär Neues gibt. Das ist einfach schön, immer wieder nach Leuten zu schauen, die zu dem Thema was beitragen. Im Bereich der Therapie und der Politik, da bewegt sich gerade richtig viel.
Ja, das siehst du bestimmt positiv, ne? Das.
Es freut mich sehr. Ich habe den Eindruck, dass der Kongress es nicht leicht hat, weil er sich ja um ein Thema kümmert, was immer noch durch die Gesetze, wie sie nun mal sind, gewissermaßen sich nicht voll entfalten kann. Und weil Menschen immer noch überlegen, will ich da auftreten, findet mich dann Google, sieht das mein Arbeitgeber. Also auf einer gewissen Ebene haben wir mit Widerständen zu tun. Und auf einer anderen Ebene erlebe ich jetzt sowas wie einen enormen Rückenwind. Also dass gerade unabhängig mal von uns und unserem Kongress da also eine Bewegung gerade vonstatten geht, die uns und unser Unterfangen hier mit dem Kongress enorm unterstützt. Ja, das ist also die Bewegung, die gerade stattfindet, die ist deutlich größer und ich glaube auch, die ist in Deutschland noch gar nicht so ganz angekommen, wie sie in den englischsprachigen Ländern schon sichtbar ist.
Ja, ich sehe, dass also zum Teil gleiche Referenten wie im letzten Jahr oder die Jahre vorher kommen, aber auch viele neue oder viele andere. Mich würde interessieren, wie passiert es, dass jemand als Referent kommen kann? Gehst du auf die Menschen zu und lädst sie ein oder wie und in dem Fall, wie entscheidest du, ob die Referenten zu deinem Kongress passen, ob sie eben fundiert was aussagen können? Also wie ist da dein Entscheidungsprozess bei der Auswahl?
How to make a Congress. Es war für mich neu und wir haben das als Team und ich jetzt seit 3 Kongressen lernen dürfen, man bekommt da etwas mit über Schwarmverhalten. Ja, das ist gar nicht wertend gemeint, sondern am Anfang braucht es so etwas wie 1, 2 Headliner oder wie wirklich prominente Figuren in der Szene, die einen Namen haben, die man für den Kongress und den Termin gewinnt, möglichst früh. Das Ganze passiert schon 1,5 Jahre vor dem eigentlichen Termin. Wenn man die dann hat und sich auf ein Thema geeinigt hat, dann beginnt so eine Art Sogwirkung. Und irgendwann, ungefähr ein Jahr vor dem eigentlichen Termin oder ein Dreivierteljahr, hat man dann so ein Drittel oder 20% besetzt vom Programm. Und dann gibt es so wie ein Tipping Point. Also am Anfang muss man selber ziehen und arbeiten und motivieren und argumentieren und überhaupt dafür sprechen, dass es sich lohnt, solche Kongresse durchzuführen und der Aufwand und dass die Leute schon kommen werden. Irgendwann gibt es einen Punkt, wo wir immer mehr E-Mails bekommen, die den Call of Papers gesehen haben, ja, wo sich dann Leute bewerben. Also es gibt ein recht klar definiertes Ausschreibungsverfahren, also dass wir ein Foto, eine Bio und ein Abstrakt und dass man das bitte einsendet bis zu dem und dem Termin. Und dann entscheiden wir hauptsächlich, natürlich gucken wir nach der Qualität in dem Sinne, dass Referenzen angegeben sind. Wo hat jemand schon mal gesprochen? Arbeitet jemand wissenschaftlich? Gibt es vielleicht im Feld Empfehlungen für bestimmte Menschen? Gibt es Veröffentlichungen, Bücher? Wir haben aber ganz selten mal Beiträge, wo wir gesagt haben, es passt qualitativ oder vom Thema nicht so recht. In der Regel ist es dann eher eine Frage, welche Schwerpunkte wollen wir wie gewichten und schaffen wir es mit dem Kongress, die Themenvielfalt abzubilden? Also die ein, zwei Leute, wo wir gesagt haben, vielleicht nächstes Mal lag es hauptsächlich daran, dass wir zu dem Thema schon zu viel hatten. Ja? Und dass wir uns dann aktiv bemühen, die Themen, die noch nicht so da sind, eher wieder durch Werbung oder durch gezielt Leute ansprechen, ranzuholen. Ein Gebiet sind da Frauen und Männer. Ja? Auch da kann man so ein bisschen Schwarm oder kollektives Verhalten beobachten. Die Männer haben offensichtlich eher eine Tendenz, auch mal gerne auf der Bühne zu stehen und sich zu zeigen. Und bei den Frauen habe ich jetzt die Erfahrung gemacht, dass es sehr nützlich ist und wertvoll, dass wir immer wir haben so eine Art kleine Werbung auf der Webseite stehen, so Women's Wanted, und dass wir beschreiben, warum es uns sehr wichtig ist, möglichst 50% weibliche Sprecherinnen auf dem Kongress zu haben. Und speziell auf diese kleine Anzeige und auf diesen Hinweis melden sich dann oft auch Frauen und sagen, na, ich habe ja gesehen, ihr sucht da noch, ich kenne jemand oder ich würde gern. So. Also die Frauen kommen oft etwas später. So.
Möchtest du jetzt schon eingehen auf das Thema, eben warum du das gerne hast, dass eben 50% oder fast 50% Frauen als Referentinnen dabei sind?
Ja, magst du es noch mal direkt als Frage stellen?
Ja. Du hast gerade erwähnt eben, dass speziell eben auf Referentinnen gesucht werden. Inwiefern ist dir das wichtig? Soll das irgendwie einen Ausgleich zwischen männlich und weiblich geben oder was genau scheint dir da attraktiv, dass es ausgeglichen ist zwischen Männern und Frauen?
Ich glaube, auf die Frage zu antworten, fällt mir insofern gar nicht so leicht, weil ich es erstmal so wie selbstverständlich empfinde. Es gibt sowas wie, ja, klar, sollte doch so sein. Meiner Wahrnehmung nach gibt es durchaus einen anderen Geschmack und eine andere Perspektive, die die Frauen einbringen. Das ist so ein bisschen so ein Thema, wo ich dann, wenn ich das mit Referenten, Referentinnen habe oder mit Leuten, die das fordern oder auch gar nicht verstehen, warum es das wichtig ist, so ein bisschen schnell auch in so eine Gender-Debatte rutscht. Ich erkläre dann manchmal gern, dass ich irgendwann mal verstanden habe, dass es hier nicht um biologisches Geschlecht geht, also ob jetzt jemand biologisch ein Mann oder eine Frau ist, sondern dass ich eher sowas sehe wie Qualitäten und verschiedene Perspektiven und dass die Evolution offensichtlich so Arbeitsteilung und das scheint ja so eine Idee zu sein. Wir könnten ja einfach alle gleich sein und Twitter, aber das hat sich ja so nicht rausgestellt, sondern die einen haben so ein paar mehr Muskeln gekriegt und sind eher so ein bisschen fürs Grobe und mussten dann auch mal kämpfen und den Kopf herhalten. Die anderen sind ein bisschen anders ausgestattet und bringen das Leben zur Welt und haben vielleicht eher die Perspektive auf das Nachhaltige, auf das, dass es hier weitergeht mit dem Leben. Wenn den Männern, glaube ich, auf eine Art egal ist, was nach ihrem Tod ist. Wenn sie dann bis dahin es vielleicht geschafft haben, ein Monument zu bauen. Ich weiß es nicht. Ist jetzt auch ein bisschen, ist nicht mein Spezialthema. Aber vom Gefühl her, wäre mir selber, wenn ich mich so in einen Gast oder Zuschauer von so einem Kongress reinversetze, wenn ich da 2 Tage lang nur Männer sehe, dann hätte ich ein ganz komisches Gefühl. Dann würde ich sagen, irgendwas stimmt hier nicht. So. Und ja, vielleicht ist es so schon als Antwort ganz. Ich bemerke in Rücksprache mit den Referenten, dass sie das sehr wohl bemerken, dass wir ein Augenmerk drauf legen, dass wir das möglichst ausgewogen haben wollen und dass es bei Männern wie Frauen gut ankommt. Also, dass denen das auch wichtig ist, ja, dass das quasi jetzt nicht ein privates Anliegen von mir ist, sondern dass, wenn diese Substanzen in die Einheit zur Liebe und zur Ganzheit führen, ist es eben eigentlich ganz selbstverständlich, dass sich da Yin-Yang, männlich, weiblich, laut, leise, Kunst, Verstand, Gefühl, Denken, dass sich gewissermaßen die Polaritäten eher abbilden, als dass wir irgendwas ganz Spezielles, dann doch wieder Fragmentiertes und nicht Nachhaltiges abbilden.
Du sprichst jetzt öfters von wir, das heißt, du machst das natürlich nicht alleine, sondern ihr seid ein ganzes Team. Kannst du was über das Team sagen und haben die Menschen ähnliche Motivation wie du, das zu machen?
Meine Partnerin, die Gabriele, ist mit im Kern-Orga-Team. Ich freue mich sehr, dass wir in unserer Beziehung die Begeisterung und die auch so den Respekt und die Achtung vor diesem Weg und vor den Mitteln, vor den Entheogenen teilen. Sie ist Heilpraktikerin für Psychotherapie und gehört zu, ich würde sagen, Tausenden in Deutschland, die von diesem Weg wissen und die diese Dinge sehr gern in ihrer Arbeit einsetzen würden, wenn wir es denn mal geschafft hätten, die Gesetzeslage zu ändern und auch das mainstreamische Denken, was das Potenzial und die Möglichkeiten unterschätzt. Ansonsten gibt es dieses Jahr deutlich mehr, und darüber freue ich mich sehr, Menschen, die uns also helfen, die Flyer zu verteilen, Plakate zu kleben und gewissermaßen jetzt so in den letzten Wochen des Kongresses die Öffentlichkeitsarbeit mit voranzubringen. Wir haben da ja kein großes Budget, also wir können jetzt nicht für viel Geld in einschlägigen Zeitungen inserieren. Also einfach mal so in die Psychologie heute, so ein größeres Banner, das wäre schon nicht schlecht, ist aber bei dem, wie wir den Kongress noch kalkulieren müssen, nicht drin. Hat auch seine Vorteile, ja. So dass das Team aus Leuten besteht, die alle Volunteers sind und alle in irgendeiner Form eine Begeisterung für das Thema teilen. Und ja, es gibt verschiedene Arbeitsbereiche, wo das dann, wenn es zum Kongresstermin hingeht, wird es ein sehr großes Team. Diese Vorbereitungen, die schon anderthalb Jahre vorher beginnen und so, das lag alles bei mir. Man könnte sagen, so das Office ist mein Schreibtisch jetzt gewesen. In dem Moment, wo wir jetzt immer näher zum Termin rücken, wo es dann um sowas geht wie Bändchenkontrolle und an der Kasse sitzen, da gibt es eine Gruppe von Volunteers. Ich sage jetzt mal, das sind so 20 Menschen ungefähr. Wir hatten schon 4 Netzwerktreffen in Berlin, wo wir uns dann auch mal in 3D connecten und besprechen, was läuft gut, was ist zu tun, wo sind Aufgaben. Da ist der Kongress immer noch im Prozess, gewissermaßen so etwas wie eine Heimat zu finden und ein festes Kernteam. Also dieses Thema bewegt sich, weil es vielleicht immer noch ein bisschen schwierig, kompliziert ist, nicht so einfach zu handeln, immer noch so ein bisschen zwischen den Welten. Und vom Gefühl habe ich den Eindruck, wir sind noch nicht ganz angekommen. Also wir sind noch nicht ganz angekommen bei den Therapeuten, bei den Wissenschaftlern, in dem Mainstream sowieso noch nicht. Das geschieht jetzt gerade. Und wenn wir da mehr angekommen sind, ich glaube, dann sieht der Kongress nochmal anders aus. Dann gibt es aus dem Bereich der Wissenschaft, aus dem Bereich der Therapeuten, aus dem Bereich der Kunst, gibt es Leute, die sich in einem Team zusammensetzen von dann vielleicht 4, 5 Menschen. Und dann habe ich nicht mehr ganz so eine stellenweise Überlastung und dann wird der Kongress auch nochmal, ja, man könnte sagen, schlagkräftiger, bunter. In gewisser Weise freue ich mich schon auf unser Ergebnis. Ja. Also ich freue mich darauf, dass wir dann irgendwann mal einen Kongress machen nach erfolgter Legalisierung der Substanzen und wir uns also mit dem, was immer noch so ein bisschen schwer ist und wo wir gegen Widerstände arbeiten, gar nicht mehr beschäftigen müssen, sondern wir nur noch uns einfach freuen, dieses Thema abzubilden in all seinen Farben und Facetten.
Kannst du noch was zur Stimmung sagen, die so auf dem Kongress herrscht? Also auch zwischen den Veranstaltungen, in Pausen und so. Ist das eher so Partystimmung oder ist es wissenschaftlich ausgerichtet, mehr so Verstandesenergie?
Ich würde sagen, uns ist gelungen, das zu erreichen, was mir so vorschwebt, also eine ganzheitliche Mischung aus all den Gefühlen. Es ist weder ganz kognitiv und kopfig und trocken, noch, also Partystimmung trifft es, glaube ich, kaum. Ich würde sagen, die hauptsächlichste Stimmung, die ich so wahrgenommen habe, die deutlich war, dass Menschen wirklich begeistert sind, dass es sowas gibt und dass jemand so einen Kongress organisiert und dass die Speaker kommen, ohne viel Geld dafür zu langen, weil sie selber dieses Thema gerade für sich entdeckt haben, davon begeistert sind und vielleicht in so einer Wirklichkeit leben, dass um sie herum überhaupt niemand drüber spricht, vielleicht aus einem kleineren Ort irgendwo aus Deutschland kommen und erstmal total erstaunt sind, dass es also einen Kongress mit 300 Leuten in Deutschland gibt, so viele renommierte Menschen, die so frei und klar darüber sprechen und dann oftmals einfach sowas wie Dankbarkeit ausdrücken, ja, und Begeisterung, dass man trotz der Schwierigkeiten, die das Thema noch hat, sich so bewegt. Also das waren einfach so die häufigsten Rückmeldungen, so dass man einfach sehr dankbar war, dass es Leute gibt, die das möglich machen, dass wir uns 2 Tage da mal treffen können, alle miteinander. Und es ist eben nochmal ganz anders, sich miteinander zu treffen als Facebook und YouTube. Und ja, es war eine sehr schöne Stimmung. Es hatte ein bisschen was von einem gelungenen großen Familienfest, vielleicht so ein bisschen, wenn ich das beschreiben soll. So eine schöne Hochzeit, ein schöner Geburtstag. So habe ich in den Pausen die Stimmung wahrgenommen. Ja.
Ich stelle mir vor, dass auch die informellen Kontakte dann auf dem Kongress für viele Menschen wichtig sind, ne? Dass da auch was passiert.
Das ist, glaube ich, so ein Grund, warum es Sinn macht, so viel Energie, Geld und Zeit in so einen Kongress zu stecken. Ja, das werde ich ja gelegentlich mal gefragt und frage ich mich selber, also lohnt sich das wirklich? Ja? Man könnte ja sagen, diese Leute, die was zu sagen haben, haben ihren YouTube-Channel, halten immer mal einen Talk in irgendeiner Buchhandlung und es reicht, ja, die Leute alle zusammenzubringen, sei zu aufwendig. Manchmal in überlasteten Momenten habe ich mich das schon gefragt, aber der Punkt ist wirklich der, in so ein Wir-Gefühl zu kommen, einfach mal zu sehen, so viele Menschen sind da miteinander da, so man kriegt die Speaker nochmal anders mit, man kriegt mit, wie sie in den Pausen da sind, kann jemand nochmal ansprechen und das Netzwerken und Socializing ist, glaube ich, sehr wesentlich. Also für mich, ich habe ja viele solcher Kongresse erst selber besucht, bis ich dann gewissermaßen in die Fußstapfen von den Altvorderen getreten bin und gesagt habe, so jetzt unterstütze ich ein Projekt mit, um das hier weiter am Leben zu halten im deutschsprachigen Raum. Also sehr, sehr inspiriert hat mich dieser Kongress in Basel zum 100-jährigen Geburtstag von Albert Hofmann. Da waren 2000 Menschen da und das war für mich so ein Erlebnis, so ein Aha-Erlebnis, einfach diese Menschenmenge zu sehen, ja, mit dem in Kontakt zu sein, also die nicht nur zu sehen, sondern teilweise dann in den Pausen einfach jemand anzusprechen und so ein Gefühl zu bekommen, wer ist das hier eigentlich? So. Und dann zum ersten Mal zu erleben, wie viele das sind. Ja. Also ich war komplett geflasht von so unglaublich viele Menschen, die zum allergrößten Teil mir spontan sehr sympathisch waren, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Das hat in mir so eine Art Kraft oder Mut oder Zuversicht generiert, dass es Sinn macht, sich so ein bisschen aus der Deckung zu bewegen, aus dem, damit vielleicht so ein bisschen heimlich umzugehen oder es nur den besten Freunden zu erzählen. Ich würde sagen, zu diesem 100. Geburtstag von Albert Hofmann, wo er selber noch da war und gefeiert wurde, das hat in mir so einen entscheidenden Schwenk gegeben. So, ich glaube, ohne dieses Erlebnis gäbe es die Enthusiasmus nicht. So, das wollte ich gewissermaßen am Leben halten. So diesen Geist von wenigstens alle 2 Jahre trifft man sich als eine Community, als eine Gruppe von Menschen, die erstmal sehr verschieden aussieht. Es gibt auch disharmonische Töne in dem ganzen Feld. Wir versuchen auch ein bisschen Diskussion und auch mal einen kritischen Austausch untereinander anzuregen, aber prinzipiell spürt man, es gibt was sehr Verbindendes unter diesen Menschen. Ja? Und ich glaube, das Verbindende ist schlichtweg die Erfahrung und das Wissen um den Wert dieser Erfahrung.
Gut, dann danke ich dir jetzt für den ersten Teil unseres Interviews. Mhm. Vielen Dank.
Gern geschehen. Danke für deine Fragen.